Willkommen beim Qualitäten Dialog. Wir treffen uns ja einmal im Monat, jeden ersten Donnerstag im Monat und diskutieren zu aktuellen Themen, die besonders auch für die Gemeindeebene von Relevanz sind. Das heutige Thema lautet: Was bringt das Jahr 2023 finanziell für die Gemeinden? Wir stehen vor zahlreichen Herausforderungen. 2023 wird es eine hohe Inflation geben, die Energiekosten sind hoch, die Gehaltsabschlüsse sind gerade in Diskussion und in Verhandlung. Gleichzeitig sind die Ertragsanteile eher in der Stagnation. Wir wollen heute diskutieren, was das für die Gemeinden bedeutet, hinsichtlich ihrer finanziellen Gesundheit der Gemeinden, hinsichtlich der Finanzierbarkeit der Daseinsvorsorge oder auch können sie sich die Investitionen auch 2023 leisten, die notwendig sind, um hier die kommunale Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Wir haben für die heutige Diskussion zwei Gesprächspartner, die heute zur Verfügung stehen. Als erstes darf ich vorstellen den Peter Koch, den Bürgermeister aus Bruck an der Mur. Er ist bereits Bürgermeister seit 2017, jetzt noch bis Ende 2022 im Amt. Die Stadtgemeinde Bruck an der Mur ist ja die viertgrößte Stadt innerhalb der Steiermark mit rund 16.000 Einwohnern. Ist wichtiger Verkehrsknotenpunkt innerhalb der Steiermark und Wirtschaftsstandort. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister. Dann darf ich vorstellen Peter Biewald. Er ist Urgestein des KDZ, seit über 25 Jahren im KDZ, seit 1999 Geschäftsführer auch innerhalb des KDZ und arbeitet seit Anbeginn an vielen zentralen Themen zur Public Management Governance. Und eines seiner Schwerpunktthemen sind auch die Gemeindefinanzen. Er hat ganz wesentlich den KDZ Quicktest entwickelt, den, glaube ich, jede Gemeinde kennt, um die finanzielle Situation der Gemeinden einzuschätzen. Danke, Peter, dass wir dich heute bei der Diskussion dabei haben. Danke auch an alle Interessenten und Diskutanten, die wir hier im Publikum haben. Wir möchten Sie herzlich einladen, an der Diskussion auch teilzunehmen. Wir haben einiges an Herausforderungen für 2023. Die letzte Prognose vom KDZ war ja wieder relativ düster, dass wieder deutlich Mittel 2023 fehlen. Peter, warum ist das Jahr 2023 schon wieder ein Krisenjahr?
Ja, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Ich sitze da in der Kugelgasse, klein in der Statistik Austria. Hinter mir ist das Mikrodatencenter eingerichtet worden vor kurzem. Ja, und wir sind jetzt im Herbst, also eigentlich ab im Sommer schon häufiger gefragt worden, wie wird denn das nächste Jahr werden, das 23er Jahr? Meistens war die Frage, wie werden sich die Energiekosten entwickeln in der Gemeinde? Das war ganz eine schwierige Frage, weil das hängt von Faktoren ab, die man aus der Ferne nicht diagnostizieren kann. Wir werden dann im Detail darüber noch reden. Und wir haben uns dann im September dann drüber gemacht und haben überlegt, wie kann das nächste Jahr werden. Wir haben gewusst, damals im September noch die Juli-Prognose vom BMF zu den Ertragsanteilen, dass wir hier nächstes Jahr jedenfalls kein Sprudel mehr haben werden wie dieses Jahr. Und wir haben auch die WIFO-Prognose aus dem Sommer zur Inflation hier auch schon gewusst. Und das haben wir mal zugrunde gelegt und haben mal versucht einzuschätzen, wie sich die Einnahmenseite voraussichtlich entwickeln wird. Und zwar im Österreich-Schnitt, die gemeindeeigenen Steuern, die Gebühren, falls valorisiert wird, und die Ertragsanteile. Und sind einmal zu einem Zwischenergebnis gekommen, dass die Einnahmen um 4-5% steigen werden. An sich nicht so ein schlechter Wert für das, dass die Ertragsanteile hier stagnieren oder damals im September noch leicht rückläufig gewesen wären gegenüber heuer. Aber das hat sich dann natürlich relativiert, weil wir auf der Ausgabenseite eine Dynamik haben. Eine Dynamik, die aus der Inflation heraus gegeben ist, wo wir einerseits bei den Personalaufwendungen zwischen 6-8% Zuwachs, abhängig von den Gehaltsabschlüssen im nächsten Jahr erwarten können, wo wir bei wichtigen Ausgaben wie den Instandhaltungen, aber auch den laufenden Betriebskosten, und das beginnt bei den Lebensmitteln für die Nachmittagsbetreuung und geht bis zu Materialaufwendungen, dass wir da im nächsten Jahr eine starke Dynamik haben werden von ca. 6%. Und die wichtigste Frage war natürlich, was heißt das für die Energie? Und da gibt es eine Bandbreite, auch wenn man sich umhört in die Gemeinden, zwischen einer Verdoppelung und einer Verzehnfachung der Energiekosten. Ich war heute am Vormittag in einer niederösterreichischen Gemeinde, die liegt da in etwa drinnen. Die wird im nächsten Jahr 7.000 Einwohner, 8.000 Einwohner, wird hier von 400.000 Energiekosten, also das ist inklusive Heizen, auf 1,4 Millionen steigen, also das ist 3,5-fache. Und wir haben dann im September einen Durchschnittswert angenommen, wenn die Energiekosten sich verdreifachen im Durchschnitt der österreichischen Gemeinden. Was heißt das? Und sind zum Ergebnis gekommen, naja, die Einnahmen steigen um 4-5%, aber die Ausgaben steigen um 10-11%. Und da haben wir ein Delta von 6-7%, wo wir eine stärkere Dynamik der Ausgabenseite haben als der Einnahmenseite. Und das führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Saldo 1, also der Überschuss der operativen Gebarung, das ja eine wichtige Größe ist, für die Finanzierung von Investitionen und auch für die Tilgung von Darlehen um 1 bis 1,2 Milliarden zurückgehen wird. Das Einzige, was daran beruhigend ist, dass diese 1 bis 1,2 Milliarden dem Anstieg der Ertragsanteile, wenn ich die Zahlen sage, spreche ich immer ohne Wien als Gemeinde, dass das der Anstieg der Ertragsanteile zwischen 21 und 22 entspricht, die von ca. 7,1 Milliarden auf rund 8,1 Milliarden gestiegen sind. Ne? Das heißt, der Spielraum, wobei man muss ja bedenken, sind ja die Ausgaben auch gestiegen, wenn man her schon Inflationsdruck, der jetzt zeitverzögert, jetzt in vielen Bereichen jetzt auch kommt, ne? Dass natürlich die Ausgaben auch gestiegen sind, aber wir erwarten für dieses Jahr, im Jahr 2022, dass hier durchaus wieder in Saldo 1 in Summe der Gemeinden ohne Wien von 2,5 Milliarden, 2,8 Milliarden erzielt werden kann. Ne? Und der Spielraum wird schrumpfen nächstes Jahr. Das ist gesichert, das ist nur die Frage, in welchem Ausmaß. Wird schrumpfen um circa 1 Milliarde voraussichtlich. Also wir sind dann wieder auf einem Wert, wo wir, jetzt schaue ich in unser rotes Heft hinein, damit ich keine falschen Zahlen sage, wo wir von 2020, wo wir 1,4 Milliarden gehabt haben, nicht weit weg sein werden, Saldo 1. Ne? Also das Jahr 2023 wird, ich sage einmal, ungemütlicher. Die einzige Hoffnung, die besteht, ist, dass das dann ab 24 laut den Prognosen des BMF mit 4-5% bei den Ertragsanteilen wieder eine gewisse, ich sage mal, Normalität eintreten könnte.
Ja, danke, Peter. Also viele Herausforderungen. Herr Bürgermeister, Sie befinden sich, ich gehe mal davon aus, dass Ihr Budgetierungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, sondern Sie noch mittendrin sind in der Budgeterstellung. Wie schaut es bei Ihnen für 2023 aus? Werden Sie ein ausgeglichenes Budget schaffen und oder wie steht es auch im Verhältnis zu den Vorjahren?
Ja, danke, dass ich heute teilnehmen darf. Das ist, ich werde mit Ende des Jahres als Bürgermeister ausscheiden aus dem Amt und auch aus der Funktion. Und ich darf vielleicht auch in diesem Lichte was sagen, dass ich so in den letzten Jahren, in denen ich kommunalpolitisch tätig war, vielleicht vorweg, und das ist vielleicht etwas, worüber man immer wieder auch reden muss, nämlich was ist der Hintergrund dessen, was wir tun? Dass ich sehr stark gemerkt habe, dass wenn in Österreich was funktioniert, dann sind es Städte und Gemeinden. Und funktionieren bedeutet, dass wir dort sozusagen, wo die Menschen leben, unsere Dienstleistungen aufrechterhalten, Gesehene und Nichtgesehene über der Erde und unter der Erde, das Sozialsystem aufrechterhalten. Und dass die Gemeinden und Städte sozusagen wirklich jetzt nicht nur, das ist ein bisschen eine Phrase, die Keimzelle unserer gesellschaftspolitischen oder politischen Struktur sind, sondern dass bei Gemeinden und Städten, dass Gemeinden und Städten einfach, wenn die funktionieren, dann ist einmal schon sozusagen irgendwie die halbe Miete für die Menschen, die in Österreich leben, irgendwo herinnen oder das halbe Korn sozusagen eingefahren. Und ich glaube, das ist einmal was Wichtiges. Das heißt, warum gibt es Gemeinden und warum gibt es Städte? Und was wäre, wenn wir keine Gemeinden und Städte hätten oder diese Struktur nicht haben? Dann glaube ich, hätten wir alle miteinander ein sehr, sehr gravierendes Problem. Und zwar deswegen, weil die Leute ja vielleicht in Europa wohnen und sicher auch in Österreich und in der Steiermark, aber ganz besonders wohnen sie immer in einer Stadt oder in einer Gemeinde und haben eine ganz konkrete Meldeadresse. Und ein Teil dessen, was wir als Städte und Gemeinden organisieren müssen und organisieren wollen, und das ist unser Selbstverständnis, ist, glaube ich, der gesamte soziale Zusammenhalt. Und aus dem Ganzen sozusagen destilliert sich dann das, Peter Biewald sagt es immer wieder, wie können wir das Ganze finanziell bewältigen? Und da kommt jetzt dieser sagenumwobene oder auch wichtige Saldo 1 natürlich ins Spiel. Auch für uns als Stadt Bruck und Amur, wir sind seit Jahren in einer sehr, sehr schwierigen finanziellen Lage. Für uns ist das jetzige an Problemen nichts unglaublich Neues. Wir mussten immer schauen, dass wir uns sozusagen finanziell auch nach der Decke strecken. Wenn Sie konkret fragen, dann sind wir jetzt gerade im ersten Schritt oder im zweiten Schritt der Budgeterstellung. Wir werden den Saldo 1, dann sind wir zurzeit beim Budget von bei 3 Millionen Euro derzeit. Wir haben Tilgungen von 3,3 Millionen Euro und da sieht man schon, in welchem Problem wir sind, weil es jetzt auch darum geht und wieder einmal darum geht, und das macht das Ganze so unglaublich mühsam, sich anzuschauen, wie verwenden wir unser Geld, und mit dem alten Bert Brecht zu sprechen, was nützt das roten Mondes Anblick über dem Wasser, wenn der Zaster fällt. Und bei uns fällt ja der Zaster nicht, weil wir sagen, wir hätten gerne uns selbst verwirklichen und wir würden gerne noch das eine oder andere Wundervolle machen und dass die ganze Welt auf uns aufmerksam wird, sondern der Zaster, der den Städten und Gemeinden fehlt, ist ein Zaster, der sich direkt bezieht auf das Leben aller Menschen mit einer ganz konkreten Meldeadresse vor Ort. Also wir haben 3 Millionen Euro jetzt Saldo 1, Darlehensrückzahlungen 3,3, das heißt, wir haben ungefähr noch den Bedarf von 1 Million Euro, um uns so halbwegs ein bisschen an Spielraum uns auch für andere Dinge zu schaffen oder zu erarbeiten. Das ist die jetzige Situation. Das war in den letzten Jahren, was die Stadt Bruck betrifft, nicht anders. Man kann sagen, die Chance von schwierigen Budgets ist auch, dass man gar Geld hat, um das für Sinnlosigkeiten auszugeben, sondern dass man sich wirklich überlegen muss, mit welchen finanziellen Mitteln schaffe ich sozusagen welche Möglichkeiten. Für uns war das immer die Frage der Daseinsversorgung ganz allgemein. Das ist klar, dass wir das regeln müssen. Und dann auch die Frage der Bildung. Und da geht es darum, dass da, glaube ich, ein Thema ist für uns, für die Stadt Bruck und Amur und für alle anderen auch, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir auch in die Bildung ordentlich investieren können. Das sind Investitionen, die sehr, sehr langfristig sind und die auch sehr, sehr langfristig wirken. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns Spielräume verschaffen müssen. Da sind andere Dinge vielleicht eher ein bisschen sekundär. Aber ich glaube, Bildung ist ein Bereich, in den man sehr, sehr stark auch in der nächsten Zeit investieren muss. Also der Sukkus, die Stadt Bruck hat es nie wahnsinnig leicht gehabt. Wir haben es auch jetzt nicht wahnsinnig leicht. Ich glaube, mit dem Saldo 1 werden wir leben können. Und dann wird es halt darum gehen, zu sagen, wie investiert man langfristig weiter? Weil man ist ja jetzt nicht nur für eine Stadt verantwortlich, vielleicht für 5 Jahre oder für 10 Jahre, aber eine Stadt wie Bruck gibt es seit hunderten Jahren. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, in jeder kommunalpolitischen Verantwortung zu sagen, welche Weichen kann ich vielleicht um 1-2 Grad anders stellen, sodass ich nach einigen Jahrzehnten zeigt, welche Entwicklung positiv ist. Und da haben wir, glaube ich, in der letzten Zeit ist uns einiges gelungen, auch im Energiebereich.
Ja, vielen Dank für den Überblick und den Einblick. Die Gemeindefinanzen sind ja kein Selbstzweck, sondern sind eben dazu da, kommunale Daseinsvorsorge zu erbringen und sozusagen das gesellschaftliche Leben in den Gemeinden auch zusammenzuhalten. Ich würde trotzdem gerne bevor wir sozusagen zur kommunalen Daseinsvorsorge gehen, noch einmal nur auf die Ausgabenseite zu gehen. Peter, wo sind die größten Ausgabensteigerungen 2023 zu erwarten? Also wo sozusagen sind auf der Ausgabenseite die Knackpunkte?
Naja, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Personal sein. Da sind, also wir sagen, zwischen 6% und 8% abhängig von den Gehaltsabschlüssen. Ich bringe das Beispiel von heute Vormittag, niederösterreichische Gemeinde, Süden von Wien, 7.000 Einwohner, 8.000 in etwa, wird im Voranschlag um 800.000 hier ab plus 8% mehr ausweisen. Und das sind die Energiekosten in der Gemeinde von 400.000 auf 1,4 Millionen. Da sieht man schon die Relation der Energiekosten. Da ist ja das Glück unter Anführungszeichen, dass die in Gesamtösterreich nur rund 250 bis 260 Millionen sind. Also ein relativ kleiner Teil im Vergleich zu den Personalaufwendungen die, wenn ich da die richtige Zahl habe, und ich glaube, ich habe es, 4,3 Milliarden sind. Aber jetzt muss man sich vorstellen, diese 1,8 Millionen Euro Mehrausgaben, wenn man das im Kopf geschwind umrechnet durch 7.000 Einwohner, dann sind es, wenn ich das jetzt richtig rechne, sind es ca. 250 bis 270 Euro pro Einwohner Mehrausgaben, die, ich sage, unzureichend gedeckt sind durch Einnahmen. 270 Euro ist ca. ein Drittel der Ertragsanteile, wenn ich richtig gerechnet habe, oder sagen wir ein Viertel der Ertragsanteile pro Kopf. Und das wird, also diese Dynamik wird den Spielraum im nächsten Jahr reduzieren. Zum Glück war das Jahr 2022 ein gutes, also da geht man mit einem gewissen Polster hinein. Die Gemeinden viele Rücklagen hier bilden konnten, wird auch unterschiedlich sein, abhängig von der Kraft. Ne? Was auch eine starke Dynamik geben kann, ist noch der Bereich der Instandhaltung und Investitionen, weil da der Baukostenindex jetzt einmal 21 und 22 durch die Decke gegangen ist. Ne? Man hat es ja auch aus den Gemeinden gehört, dass Bauprojekte sich da massiv verteuert haben. Da kann, also das betrifft die Gemeinden jetzt schon, das wird noch ins Jahr 23 hineingehen. Da kann allerdings die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage möglicherweise zu einer Entspannung führen, also dass der Index nicht mehr vom VPI entkoppelt wird, sondern sich eher am VPI orientiert. Also das sind drei Bereiche im Ausgabenbereich, Personal, Energie und Instandhaltung und Investitionen, wo hohe Dynamiken sind.
Ja, danke. Wie weit stimmt das quasi mit der Praxis überein? Ein wichtiger Punkt sind ja die Energiekosten, die sich ja quer über alle Bereiche hier auch durchziehen. Wie ist denn hier also gerade im Energiebereich sagt man ja, die Gemeinden sind sehr unterschiedlich aufgestellt, weil sie sehr unterschiedlich stark auch auf alternative Energieträger jetzt zurückgreifen können. Wie schaut es hier in der Stadt Bruck an der Mur aus?
Ich darf das, was Peter Biewald gesagt hat, bestärken. Ich darf vielleicht eines dazu sagen, wir sind in einer komfortabel ist es nicht, aber in einer noch ein bisschen weniger schwierigen Lage, als wir jetzt, wir sind Besitzer oder Mehrheitseigentümer von Stadtwerken. Wir haben jetzt ein neues Wasserkraftwerk entsprechend errichtet im letzten Jahr, im vorletzten Jahr. Und das gibt uns, was die Preise betrifft, eine gewisse Sicherheit. Das heißt, wir haben Steigerungen von ungefähr 50%. Das ist immer noch wahnsinnig viel, aber das ist jetzt im dem, was ich von anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern höre, noch eher sozusagen beschreibbar. Wo ich recht gebe, ist der Baukostenindex, der rennt uns komplett davon. Und ich frage mich, wie wir Investitionen in Zukunft auch planen sollen, weil wir müssen ja letztendlich längerfristig, mittelfristig planen, wie wir unsere Investitionen finanzieren. Und ein Bereich, der uns ganz besonders trifft, ist natürlich auch jetzt die Frage der Zinsentwicklung. Und da haben wir im nächsten Jahr ungefähr 800.000 Euro jetzt an Kosten, die zusätzlich sozusagen entstehen werden. Und das sind schon gewaltige Beträge. Das heißt, auch unsere Budgets werden da auch im nächsten Jahr ganz gewaltig unter Druck kommen. Und es wird die Frage sein, und das ist ein Thema, glaube ich, das ja auch für alle immer wichtiger ist oder wichtiger wird, ist, wie resilient sind Gemeindefinanzen. Weil genau dort, wo die Leute leben, sollte man schauen, dass es die resilienteste Finanzierung gibt. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht immer ganz gegeben. Also wir haben da auch riesige Herausforderungen. Energiekosten werden steigen, Finanzierungskosten werden steigen, Baukosten steigen ganz extrem, Personalkosten werden steigen, und das ist auch gut so, weil unsere Leute auch ordentlich verdienen müssen. Und auch auf der Ausgabenseite wird es jetzt im Bereich des Sozialbereichs zum Beispiel auch weiter große Belastungen geben. Also das nächste Jahr wird nicht schwierig werden, nicht leicht werden. Aber ich glaube, jeder, der in einer Stadt oder Gemeinde arbeitet, weiß, dass eigentlich kein Jahr ein leichtes war. Und in irgendeiner Art und Weise schaffen wir es dann immer.
Peter, die Ertragsanteile, also sozusagen, wir hören ja, Inflation bringt ja sehr viel, macht natürlich alles teurer. Andererseits müssten dann ja auch viele Steuern in den großen Steuertopf des Staates hineinfließen. Warum ist es jetzt eigentlich so, dass die Ertragsanteile auf der Gemeindeebene sich deutlich weniger stark entwickeln als die Ausgaben?
Naja, ich habe da von gestern den Budgetausblick des Fiskalrats, der eh auch in den Medien war. Der Präsident Bartelt war ja im Mittagsjournal, und da lese ich in der Aufstellung, dass im Jahr 2023 für alle drei Gebietskörperschaftsebenen, also Bund, Länder und Gemeinden, die ökosoziale Steuerreform ca. 4 Milliarden Euro hier, also das Einnahmenpotenzial bei den Ertragsanteilen, reduziert. Und wenn ich es richtig lese, die Abschaffung der kalten Progression sind mit 2,7 Milliarden. Ne? Und das kombiniert mit der WIFO- und IHS-Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung fürs nächste Jahr, führt dazu, dass die Ertragsanteile sich im nächsten Jahr, wenn es gut geht, um 1-2% nach derzeitigem Wissensstand steigen. Ne? Und aufgrund der starken Inflation hat sich das halt von der Ausgabenseite entkoppelt. Ne? Wir haben noch gar nicht gesprochen, jetzt im Gesundheits- und im Sozialbereich, im Pflegebereich, was wir da für Steigerungen haben. Ne? Da sind wir ja optimistisch, wenn wir glauben, das sind nur um 5-6%, weil auch dort werden sich, ich sage mal, Gehaltsanpassungen, aber auch höhere Sachkosten auch niederschlagen in den Beiträgen der Gebietskörperschaften. Und das sind vor allem die Länder und die Gemeinden in dem Bereich. Also dort werden wir auch noch eine Dynamik haben, die über die Ursächlichen hinausgeht. Was aber die Praxis schon recht gut zeigt, ist auch, dass eine unterschiedliche Betroffenheit ist von Gemeinden, weil natürlich auch die Demografie mitspielt, das darf man auch nicht unterschätzen. Also Gemeinden, die jetzt in den nächsten Jahren einen relativ hohen Pensionierungsanteil haben, haben einerseits die Chance, dass dadurch die Dynamik bei den Personalkosten nicht so stark ist, ne? Haben natürlich aber auch das Risiko, wenn sie nachbesetzen müssen, dass sie es am Arbeitsmarkt nicht leicht tun. Ne? Das ist ja allgemein auch hier bekannt. Und auch bei den Energiekosten hat man jetzt an dem Beispiel auch Bruck und auch den anderen genannten Beispielen aus dem südlichen Niederösterreich so gesehen, dass das stark bestimmt ist, die Höhe da von der Vertragslaufzeit, also ob der bis Jahresende oder bis Ende nächstes Jahr läuft, vom Energieanbieter, aber auch von der Form der Energiegewinnung. Ne? Und deshalb haben wir da Bandbreiten zwischen Verdoppelung bis im Extremfall Verzehnfachung. Ne? Also wir werden da auch eine unterschiedliche Betroffenheit haben, so wie es wir auch in der Pandemie gehabt haben, 2020. Ne? Da ist zwar dann, ich sage mal, relativ gleichmäßig drüber gegossen worden vom Bund und von den Ländern über die Gemeindefinanzen, also durch Unterstützung, aber wenn man denkt, bei der Kommunalsteuer hat es stark unterschiedliche Belastungen gegeben. Für mich ist immer das Beispiel Satlett, die aufgrund der Gunstlage, die ihnen auch vergönnt ist, und der Wirtschaftsstruktur Hofer am Standort dort und Schwechat, die aus der Ungunstlage halt aus der Gunstlage in eine Ungunstlage gekommen sind mit Flughafen. Also da waren Welten, ne, zwischen stabile Kommunalsteuer und minus 30%. Und ich denke, dass man das auch stark beachten muss. Also nicht die Gießkanne, sondern ich sage mal abhängig von der Betroffenheit. Ne?
Herr Bürgermeister, Sie haben zuerst die Resilienz der Gemeindefinanzen angesprochen. Jetzt sind die Ertragsanteile zwar einer der wichtigsten Einnahmenbereiche, aber einer, der von den Gemeinden ja selbst nicht beeinflusst werden kann. Wir haben jetzt auf der Ausgabenseite einiges gehört, das einfach auf die Gemeinden zukommt, wo es natürlich auch Möglichkeiten gibt, wo man gegensteuern kann. Aber bleiben wir noch auf der Einnahmenseite. Eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinden sind die Gebühren und Leistungsbeiträge. Haben Sie bereits Gebühren und Leistungsbeiträge an Inflation angepasst? Und wie sinnvoll ist es in der jetzigen Situation, sozusagen die Gebühren und Leistungsbeiträge anzuheben, das ja auch eine soziale Auswirkung hat?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und wir haben vor, glaube ich, 2-3 Wochen haben wir mit einigen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister Weiz, Bürgermeister Trafeiach, über diese Thematik gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da versucht, der Zeitl zu sagen, na gut, ich meine, die Teuerung und ist alles schwierig und wir müssen auch unseren Leuten helfen und vielleicht auch beseelt von dem Impetus, jetzt auch die Leute zu beschützen, zu sagen, wir setzen das ein oder andere aus, aber der Meinung bin ich nicht mehr. Ich glaube, da geht es jetzt wirklich längerfristig darum, unsere Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Und da können wir nicht sagen, wir sind als letzte Ebene, sozusagen in der Subsidiarität, sind wir die Letzten, wo kaskadenmäßig die Aufgaben immer nach unten fließen. Und dann sagen wir auch noch, na und jetzt tun wir auch noch. Und wir verzichten noch. Also wir werden Indexanpassungen vornehmen. Wir werden im Voranschlag auch Gebühren entsprechend erhöhen müssen. Das ist nötig, weil in Wirklichkeit kommt es darauf an oder geht es darum, unsere Leistungen aufrechtzuerhalten. Und das wird einen Wirbel geben, das wird einen politischen Wirbel geben, aber ich glaube, wer in der Politik ist, sollte hin und wieder den einen oder anderen Wirbel nicht scheuen. Also ich glaube, es wird nötig sein, wir werden das auch tun, natürlich so moderat als möglich, und wir werden schauen, dass wir das eine oder andere noch entsprechend vielleicht abfangen können durch zielgerichtete Hilfen. Da haben wir einen Sozialfonds eingerichtet, wo wir relativ unbürokratisch helfen können. Das ist mir schon auch klar, aber wir dürfen das nicht zulassen, glaube ich, dass die Daseinsvorsorge dann letztendlich dadurch gefährdet wird, dass wir die einzigen sind, die einzige Körperschaft, die ihre Kosten nicht anpassen darf. Weil das wird uns letztendlich in ein wirkliches Problem führen. Und deswegen glaube ich, wird es auch kein Weg daran vorbeiführen, Gebühren auch entsprechend zu erhöhen, umso mehr als ja auch die Kostendeckung entsprechend da gegeben sein muss.
Ja, danke. Sie haben jetzt die kommunale Daseinsvorsorge angesprochen. Peter, du weist ja schon seit vielen Jahren darauf hin, dass die Finanzierung der Daseinsvorsorge gesichert sein muss und dass es hier zu strukturellen Veränderungen kommt, dass es eben immer schwieriger wird, die kommunale Daseinsvorsorge hier abzusichern. Kannst du da einen kurzen Abriss geben, wo hier genau das Problem liegt?
Ja, na, man muss sich mal die Einnahmenentwicklung anschauen. Und wenn man sich die über 10 oder mehr Jahre ansieht, sieht man, dass eigentlich krisenbereinigt die stärkste Dynamik bei den Ertragsanteilen war. Die sind stärker gestiegen, die Ertragsanteile, also aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben, stärker gestiegen als die gemeindeeigenen Steuern, wo man ja zwar bei der Kommunalsteuer recht eine gute Dynamik hat, aber die Grundsteuer aufgrund der Nichtreform, ich sage mal, dahin sumpert, unter Anführungszeichen, ja. Und auch geringer gestiegen ist als die Gebühren. Jetzt haben die angesprochenen Gebühren eine wichtige Funktion, dass ein relativ wichtiger Teil der kommunalen und der regionalen Infrastruktur, und zwar die Fähr- und Entsorgung, dass die Nutzer finanziert wird. Ne? Und wenn man sich anschaut, ich habe da jetzt ein Bild im Kopf zwischen 2010 und 2019, da sind die Gebühren um 36% gestiegen. Wir haben in dem Zeitraum gehabt, ich glaube, einen Verbraucherpreisindex, der fast im Vergleich zum jetzigen an, der harmlos ausschaut, von um die 20%, 21%. Und wenn man Bevölkerungswachstum gehabt, auch von 7-8%. Ne? Also da sind die Gebühren nicht viel stärker gestiegen als die Preisentwicklung und die Nutzer, also die Anzahl der Personen, die Fernsehen entsorgt werden. Ne? Und das ist einmal eine wichtige Funktion. Wir sehen auch in der Praxis, dass es natürlich in einzelnen Bundesländern ist, teilweise Überschüsse gibt in den Gebührenhaushalten, aber dass in der Regel damit Folgekosten, wie der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, die im inneren Zusammenhang mit diesen stehen, in der Regel auch gedeckt werden. Ne? Ja, und die anderen Teile sind in hohem Maß oder im höheren Maße steuerfinanziert. Ne? Und wenn jetzt dann der Effekt dazu kommt, dass ich dann jetzt gehäufte Krisen habe, wo bestimmte Einnahmen, so die steuerfinanzierten Einnahmen, auf einmal sehr stark schwanken, ne? Dann heißt es, dass bestimmte Teile der Daseinsvorsorge, die vor allem steuerfinanziert werden, ich sage mal, schwieriger sind zu finanzieren. Und wenn dann noch dazu kommt, dass in den Bereichen, wo es zumindest eine teilweise Nutzerfinanzierung gibt, diese auch noch reduziert wird, um die Dinge kostengünstiger, beitragsfreier und so weiter zu machen, erhöht die Abhängigkeit von der steuerfinanzierten Daseinsvorsorge. Ne? Und da gibt es dann schon, ich sage mal, ein gewisses Ranking, ne? Keine bewusste oder vielleicht auch bewusste Prioritätensetzung. Da wird zuerst gezahlt, steuerfinanziert die Gesundheitsversorgung und das Soziale. Und zwar aus einem simplen Grund, weil es umlagenfinanziert ist und vom Lande abgezogen wird. Also da kann ja die Gemeinde in der Regel nur punktuell entscheiden, ob sie halt das Essen auf Rädern kostendeckend macht oder nicht. Aber das sind ja dann im Vergleich zu den Peanuts. Ne? Und für die anderen Bereiche, wie die angesprochene Bildung, wie die Kultur, aber auch wie die Infrastruktur, also die Straßeninfrastruktur, bleiben dann natürlich weniger Mittel zur Verfügung. Und das erhöht den Druck. Das kann den Druck erhöhen, dass man dann bestimmte Infrastrukturen einschränken muss, Freizeitinfrastruktur und Ähnliches. Ne? Und da, glaube ich, geht es darum, und wie man das eh auch, wie wir vor zwei Jahren oder vor einem Jahr die Tagung zum resilienten Finanzausgleich durchgeführt haben, wie wir uns zu resilienten Gemeindefinanzen beschäftigen, da bedarf es auf allen Gebietskörperschaftsebenen, aber auch auf der kommunalen, einen ausgewogenen Mix zwischen Nutzerfinanzierung, gemeindeeigene Steuern und Bundessteuern. Und da habe ich den Eindruck, oder nicht nur den Eindruck, das sieht man empirisch, dass sich das in Richtung Bundessteuern verschoben hat. Und bei der Nutzerorientierung bringe ich immer drei Beispiele. Bei der Nutzerfinanzierung. Die Abschaffung des Pflegeregresses hat dazu geführt, dass ein größerer Teil steuerfinanziert werden muss. Ne? Der Gratis-Kindergarten, den es ja in einigen Bundesländern gibt, heißt, dass ein Teil der Bildung größerer Teilen noch mehr steuerfinanziert wird. Und das Klimaticket, so gut es ist, also so gut meine ich, wenn man nur mehr Einstein braucht und fahren muss, und sich umsonst nicht mehr kümmert, führt natürlich dazu, dass ein Teil der Nutzerorientierung wegfällt. Ne? Und ich bringe immer das Beispiel von meiner Person. Ich war ja lang skeptisch, wie man das überhaupt nehmen soll. Die Firma hat es mir nachher gegeben, zwangsweise. Ich habe in normalen Jahren 3.000 bis 3.500 für die öffentlichen Verkehrsmittel, privat und dienstlich, der Großteil war dienstlich, also 90% war dienstlich ausgegeben. Und jetzt soll ich 1.095. Und was ist mit den 2.500? Ja, da spart sie das KDZ. Na, und wem fehlen sie? Der Bundesbahn, den Wiener Linien, den Graz-Linien, also überall, wo ich halt gefahren bin. Ne? Und da wird für mich noch interessant und herausfordernd, naja, wie, also das heißt, wir dann einen größeren Teil wieder dann Steuer finanzieren. Ne? Gut, also das einmal zur Daseinsvorsorge. Also die Verschiebung, also das in Richtung ich sag Steuerfinanzierung, macht es bei Krisen anfälliger, hier für eine ordnungsgemäße Finanzierung zu sorgen. Ne?
Herr Bürgermeister, kommunale Daseinsvorsorge ist ja der große Zweck einer Gemeinde. Welche großen Herausforderungen sehen Sie hier in den nächsten Jahren? Insbesondere möchte ich auch auf ein Beispiel hinweisen. Also in der Steiermark hat es ja deutliche Veränderungen im Kindergartenbereich gegeben. Man hört ja davon, dass Kindergartengruppen geschlossen werden müssen, weil zu wenig Personal da ist, was ja auch damit zu tun hat, dass ja die Gruppengrößen auch verkleinert werden. Können Sie da ein bisschen aus der Praxis berichten?
Ja, da könnte ich viel aus der Praxis berichten. Das eine ist, dass diese Entwicklungen, die es besonders in Graz gibt, noch nicht bei uns sind, aber zu uns kommen werden. Das ist ganz sicher so wie das Amen im Gebet und da gibt es einfach wirkliche Probleme. Und jetzt gibt es ein paar Maßnahmen, die ihr ja für gescheit halt. Das ist zum Beispiel gescheit, die Kindergartengruppengrößen zu reduzieren. Das ist gescheit. Die Hortgruppengrößen zu reduzieren, das ist gescheit. Aber dafür brauchen wir Geld und dafür brauchen wir Leid. Und wenn es das Geld nicht gibt und die Leid nicht gibt, dann wird diese Maßnahme einfach nur mehr eine Parole und keine wirklich konstruktive und gute Maßnahme. Und da möchte ich eines sagen, was ich in der letzten Zeit auch ganz, ganz stark gemerkt habe, ist ein sehr gravierendes Planungsdefizit auf Seiten unserer übergeordneten Behörde. Also ich glaube, die Gemeinden funktionieren gut, die Städte funktionieren gut und bei den Ländern oder bin ich mir nicht immer so ganz sicher. Wenn ich über die Daseinsvorsorge rede, dann darf ich vielleicht sagen, in der Steiermark haben wir noch die Pflege organisiert über Sozialhilfeverbände und wir machen sozusagen die öffentliche Pflege mit allem, was das an Belastungen etc. bedeutet. Und ein exemplarisches Beispiel. Wir haben bei uns in Bruck an der Mur, da bin ich Obmann des Sozialhilfeverbandes, Bruck mit Zuschlag, jetzt auch noch bis Ende des Jahres. Wir haben 800 Bewohnerplätze und 600 Mitarbeiter. Und da ist vor 3 Jahren ein weiteres Pflegeheim entstanden, obwohl wir bei unseren Heimen, sagen wir, ein ganzes Pflegeheim an Personal und an Bewohnerinnenbetten frei hätten. Und das ist für mich so offenkundig, dass es da möglicherweise um andere Interessen geht, sondern dass es da gar nicht um Planung geht. Dass es da gar nicht mehr darum geht, zu sagen, wie machen wir das Ganze klug, wie machen wir es vielleicht regional. Vielleicht machen wir sowas wie einen Pflegeverband, der sich auch um die mobilen Dienste und die stationäre Pflege kümmert. Nein, da haben wir 100 Betten frei gehabt und es ist ein Pflegeheim bewilligt worden mit weiteren 100 Betten, sagt man, oder Bewohnerinnen, sagt man. Das heißt, ich befürchte, und das möchte ich auch wirklich sagen, wirklich, und das habe ich in den letzten Jahrzehnten gemerkt, ich befürchte, dass offensichtlich bei übergeordneten Körperschaften das Planungs-Know-how gar nicht da ist. Möglicherweise das Know-how nicht und vielleicht auch nicht der politische Wille, das zu planen. Und ich glaube, wir müssen jetzt aber schon langsam beginnen, intelligent zu planen. Vor allem solche Dinge wie zum Beispiel die Pflege, weil wir ja wissen, dass die Leute älter werden. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir eine höhere Lebenserwartung haben und dass dann in der letzten Altersspanne halt die Leute in ein Pflegeheim kommen und da brauchen sie eine gute Betreuung. Also Das sind die Herausforderungen der Daseinsvorsorge, die, glaube ich, in einer Region, in einer Kommune gut organisiert werden könnten. Ich empfinde da die strategische Unterstützung des Landes, gelinde gesagt, als ausbaufähig.
Ja, also Sie sprechen hier einen wichtigen Punkt an, Governance, Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen, regionale Zusammenarbeit. Wir haben inzwischen ein paar Wortmeldungen. Der erste war der Herr Bürgermeister Abel aus Trofeiach.
Aus Trofeiach. Ich hoffe, man hört mich bereits. Wir sind gerade in einer internen Budgetbesprechung und beschäftigen uns gerade ganz intensiv mit dem nächsten Jahr und alle diese Dinge mit Aufgabenorientierung und so, das unterstreiche ich voll und ganz, was gesagt wurde. Ein Thema ist allerdings die kurzfristige finanzielle Entwicklung. Was weiß das KDZ? Gibt es interne Informationen? Kommt ein Hilfspaket vom Bund? Es wird eines brauchen für uns in den Gemeinden. Ich glaube kaum, dass es viele Gemeinden geben wird, die eine freie Finanzspitze erwirtschaften können. Das wird ganz haarig werden im kommenden Jahr unter all diesen Aspekten, die der Herr Biewald genannt hat. Daher wäre es halt nett zu wissen, bereits im Budgetierungsprozess, ob wir mit irgendwelchen Hilfen rechnen können.
Herr Lüth, genau.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier teilzunehmen und für das interessante Gespräch. Ich habe eine eher grundsätzliche und zukunftsorientierte Frage. Ich verstehe, dass den Gemeinden das Wasser bis zum Hals steht und die Einnahmen wegfallen, die Ausgaben steigen. Meine grundsätzliche Frage ist, wie können Sie unter diesen Umständen ein wirkliches Langfristziel, was wir für den Gesamtstaat brauchen, wie die Ökologisierung der Haushalte noch im Auge behalten? Was fällt davon weg? Ist das noch wirklich realistisch oder ist das eines der ersten Opfer? Danke.
Ja, danke sehr. Im Chat habe ich auch noch eine Meldung punkto, was auch dazu passt, Energie sparen. Also das ist ja jetzt quasi auch aktuell. Das heißt, das wäre eine ökologisierende Maßnahme. Straßenbeleuchtung abschalten hier als Beispiel. Die Gemeinden machen hier sehr viele verschiedene Maßnahmen, um Energie zu sparen. Gut, nehmen wir einmal diese zwei Fragen mit. Ich stelle jetzt einmal die erste Frage an den Peter Biewald, punkto Hilfspaketen. Was ist hier derzeit im Bundesbudget drinnen und was wäre notwendig für das Jahr 2023?
Ja, also was ich weiß, was in Diskussion ist, dass für 2023, 2024 so eine Neuauflage des KIP geplant ist, 500 Millionen. Da haben wir beim letzten KIP auch schon gesagt, also erstens, dass es sinnvoll ist, aber dass man das auch von der Abwicklung hätte auch anders organisieren können, und zwar den Gemeinden das Geld geben. Es ist ja noch ein Schlüssel verteilt worden. Einen Kriterienrahmen mitgeben, für was es verwendet werden soll, und dann im Nachlauf zu überprüfen, die Gemeinden das ordnungsgemäß verwendet haben. Ob das Prozedere jetzt umgestellt wird, das weiß ich nicht. Was aber der Bürgermeister aus Trofeiach angesprochen hat, geht es um die kurzfristige Entwicklung, also nicht eine Zusage, wenn man 500 Millionen auf Trofeiach umlegt, sind das wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht geht es ja, 1 Million sollte sie ausgehen, ne? Dass die dann 23, 24 kommt, sondern das hieße ja vor allem jetzt im ersten Halbjahr 2023, wo notwendig eine Liquiditätsspritze. Da weiß ich, dass es von den Interessensvertretungen Städte- und Gemeindebund, ich sage einmal, Forderungen gibt. Mir ist allerdings noch nichts bekannt, aber wenn die Caroline Mitterer da mehr was bitte mit dazu ergänzen, wie weit das schon gediehen ist und wie weit das schon hier auf der Bundesebene auch überlegt wird.
Ja, ich weiß leider auch noch nicht mehr, aber es bleibt zu hoffen, und vor allem angesichts der Zahlen, die wir haben, wird es notwendig sein, eben die Liquidität der Gemeinden hier auch entsprechend zu stützen. Herr Bürgermeister, es war zuerst die Ökologisierung der Haushalte angesprochen. Wie weit ist das vereinbar? sozusagen ein strenger Budgetpfad auf der einen Seite, andererseits die Notwendigkeit zu investieren in den Klimaschutz, in Klimawandelanpassung, kann man das miteinander in Einklang bringen?
Die Frage, ob es vereinbar ist, nein, kurzfristig nein, aber die andere Frage, ist es notwendig? Ja. Und ich glaube, wir müssen einfach Maßnahmen setzen. Und wenn der Mario Abel angesprochen hat, wie wird den Gemeinden geholfen, dann darf ich vielleicht sagen, es gibt ganz verschiedene Problemlagen in den Gemeinden und jede hat ein bisschen ein anderes Problem. Aber viele haben das Thema, dass die Ressourcen dort einfach unter Anführungszeichen auch ein bisschen fehlen. Bei uns war das kommunale Investitionsprogramm wichtig, das hat uns wirklich geholfen. Also für uns wäre das wichtig und ich frage mich, warum, wann, wenn nicht jetzt, machen wir wieder so ein großes Paket. Da spreche ich jetzt als Bürgermeister der Stadt Bruck an der Mur und sage, okay, das geht in Richtung Bildung, das geht in Richtung Ökologisierung, das geht in Richtung Energieeffizienz. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir auch Geld in die Hand nehmen, um dort auch die, so sagen wir, die 1-2 Grad, die uns in den nächsten Jahren viel mehr helfen als jetzt gerade, auch entsprechend umzusetzen. Also natürlich, es ist vieles auch mit Investitionen verbunden, die wir jetzt tätigen müssten. Wir haben zum Beispiel ganz konkret eine Sporthalle und die wird noch mit einer Fußbodenheizung beheizt mit Strom. Jetzt haben wir zwar selber ein Kraftwerk, allerdings ist das eine Energieverschwendung ohne Grenzen. Und von diesen Projekten gibt es viele und jede Stadt hat das. Und wenn wir dort einmal ein ordentliches Paket setzen würden, zu sagen, okay, da helfen wir den Städten und Gemeinden auch, glaube ich, dann wär wirklich auch allen geholfen. Weil das würde jetzt auch wirklich sehr, sehr gut in die Zeit passen und ich glaube, das wäre auch wichtig, das entsprechend auch zu unterstützen.
Bleiben wir noch beim Thema Ökologisierung. Peter, das kommunale Investitionsprogramm, so wie es jetzt geplant ist, soll ja einen Schwerpunkt auf Energieeffizienz haben. Wie weit ist das ausreichend? Weil beim letzten kommunalen Investitionsprogramm war ja Schulen und Kindergärten der nach den Straßen, die nicht ökologisch sind, aber nach den Straßen, der größte Investitionsbereich. Bleiben die Investitionen jetzt in diese soziale Infrastruktur auf der Strecke, wenn der Fokus dieses kommunalen Investitionsprogramms ausschließlich auf Energieeffizienz liegt?
Grundsätzlich besteht das Risiko natürlich, dass das so eintritt. Andererseits ist es verständlich und auch sinnvoll, dass man auch als Bundesgesetzgeber oder auch als Landesgesetzgeber hier politische Schwerpunkte hier verfolgen wird. Ne? Aber wir wissen, dass ja es auch im Bildungsbereich und Bruck an der Mur ja angesprochen, wo ja im Schulbereich ja ein großes Sanierungs- und Erweiterungsprojekt ist, weil es die regionale Notwendigkeit gibt und weil das Gebäude auch, ich sage, aufgrund der Lebensdauer nicht mehr den Standards entspricht und wo natürlich ein kleiner Teil auch die Energieeffizienz oder ein Teil die Energieeffizienz ist. Ne? Also das heißt, man wird schauen müssen und die 500 Millionen kann ja nur eine Unterstützung sein, dass wir hier die Notwendigkeiten hier, die zur Ökologisierung bestehen, aber die auch in anderen Bereichen bestehen, unter einen Hut bekommt. Ne? Das, was am Beispiel Bruck noch angesprochen wurde, und das ist ja, glaube ich, nicht nur in der Steiermark ein Phänomen, dass aufgrund von Personalmangel jetzt Pflegeheime leer stehen oder Abteilungen hier leer stehen, das ist natürlich auch eine Verschwendung von öffentlichen Mitteln, ne? Die, wo allerdings es andere Gründe gibt. Ne? Und wo sie aber die Katze wieder in den Schwanz beißt. Das heißt, ich muss hier mehr Geld einsetzen, um hier auch das erforderliche Personal zu bekommen. Also mit den 500 Millionen werde ich nicht die Herausforderung der Ökologisierung lösen. Ich kann es anstoßen. Da habe ich es viel mehr mit.
Herr Bürgermeister, die Ökologisierung ist ja ein wichtiges Thema. Also wir haben jetzt, teilen Sie diese Einschätzung, dass das kommunale Investitionsprogramm hier nicht ausreicht. Was würde den Gemeinden und Städten wirklich helfen, um diese Ökologisierung im Budget auch voranzutreiben?
Boah, ich glaube, dass das ein ganzes, und das weiß der Peter Biewald natürlich besser, dass das ein Blumenstrauß an Maßnahmen sein müsste. Ich möchte nur zum Thema Ökologisierung was sagen. Das ist ja eindeutig kein nicht nur europäisches Problem, sondern ein globales Problem. Nicht? Und wenn ihr jetzt daran denkt, dass es eine Milliarde oder 1,2 Chinesen gibt und so viele Inder gibt, die jetzt schon langsam auch Wohlstand erreichen. Und der Wohlstandszuwachs ist mit Energieverbrauch irgendwie verbunden. Dann relativiert sich vielleicht das eine oder andere, worum wir uns jetzt sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr krampfhaft bemühen müssen, obwohl ich es auch richtig finde. Das möchte ich gar nicht verschweigen. Ich möchte aber nur dazu eines sagen. Also ich finde, wir brauchen kurzfristig gedacht, wir brauchen eine Reform des bla 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 Finanzausgleichs, was Österreich betrifft. Aber ich glaube, über das redet man ja eh schon sehr, sehr lange. Ich glaube, dass die finanziellen Ressourcen den Aufgaben folgen müssen. Ich glaube, wir brauchen eine Durchforstung unseres föderalen Systems, nämlich in dem Sinn, dass wir sagen, welche Verwaltung der Verwaltung brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein größerer Wurf. Der betrifft sozusagen auch unser bürokratisches oder Verwaltungssystem. Und ganz konkret, glaube ich, brauchen die Gemeinden Geld, weil sie wissen, wo Geld sozusagen hingehört. Weil wir sind diejenigen, die letztendlich gießen. Also das Wasser, woher auch immer es kommt, das wird letztendlich irgendwo gegossen. Und wir sind sozusagen die kommunalen und die städtischen Landwirte, die das auch entsprechend gießen. Man sollte auch vielleicht einmal den Gemeinden ein bisschen mehr vertrauen. Und wir haben da so ein System von Kontrollen aufgebaut, was auch das KIP betrifft, was andere Mittel betrifft, immer mit einem Misstrauen ausgestattet, was machen die Gemeinden damit. Dabei sind wir wahrscheinlich die einzigen, die wirklich kluge Geschichten machen. Und was Bruck betrifft, würde ich sagen, wir brauchen ein neues Investitionspaket, ein kommunales Investitionspaket für Bildung. Und wir dürfen das Thema Bildung nicht vernachlässigen. Ich habe jetzt wieder zu unterrichten begonnen, ein bisschen in einer Mittelschule. In Mürzzuschlag, dort sind in der ersten Klasse 24 Kinder, alle aus anderen Regionen unserer Welt. Wenn wir die nicht zu mündigen Bürgern machen können, mit einem gescheiten Schulsystem, wenn wir die nicht unterstützen, dass sie in unserer Gesellschaft einen ordentlichen Platz finden, dann ist vielleicht auch die ökologische Frage nur ein bisschen ein Luxusproblem. Also ich glaube, wir müssen wirklich in diese Richtung eindeutig fokussieren und unsere Ressourcen dorthin bündeln. Und ganz konkret, und der Mario Abel hat es ja auch angesprochen, ganz konkret brauchen wir auch Unterstützung, dass man mit unserem Saldo 1, Herr Magister Biewald, dass wir mit unserem Saldo 1 ordentlich über die Runden kommen. Und hinter dem technokratischen Begriff Saldo 1 versteckt sich ja, das ist ja nicht nur ein finanzmathematischer Begriff, sondern das Saldo 1, Klammer auf, ist gleich Leben von 16.000 Bruckerinnen und Bruckern. Das heißt, auch dort brauchen wir kurzfristige Unterstützung. Und mein Credo ist sehr, sehr viel in die Bildung und eine gute Schule energieeffizient zu bauen. Das wird, glaube ich, viele Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Ja, das ist schon fast ein Schlusswort. Ich möchte jetzt auch schon sozusagen schon langsam Richtung Ende kommen. Wir haben noch ein paar Minuten und ich würde gerne beiden die gleiche Frage stellen. Was würden Sie sich für 2023 wünschen? Also wenn Sie jetzt 2, 3 Wünsche frei hätten, was wäre das, was jetzt 2023 und die Jahre darauf passieren sollte?
Ja, also ich wünsche jetzt nicht das Bundespaket, weil da denke ich ja, dass da was kommen wird, ne? Aber was ich mir wünsche, ist, wir sind ja jetzt, man kriegt ein bisschen den Eindruck, dass das eine Dauerkrisenschleife ist. Ne? Jetzt kommen wir nach einer Gesundheitskrise, sind wir jetzt in einer Energiekrise, möglicherweise folgen dann noch Wirtschafts- und finanzielle Krisen. Ne? Was ich mir wünsche, ist, dass einerseits auch das als Anstoß genommen wird, um, wie schon angesprochen wird, die föderalen Strukturen nicht nur zu diskutieren und nachzudenken, sondern sie auch, ich sage mal, krisenfester zu machen. Und das heißt für die Gemeindeebene in größeren Einheiten denken. Ne? Und da habe ich leider auch im letzten Jahr auch meine Enttäuschungen gehabt, weil wir da in Oberösterreich 2 Gemeinden unterstützt haben. Und da war dann der Gemeinderatswahl dazwischen. Und dann ist die Chance, die nicht nur 2,5 Millionen Euro oder mehr bringen hätte können für die 15.000 Einwohner in der neuen Gemeinde, politisch aufgegeben worden. Ne? Und da glaube ich, also das ist mein Wunsch, dass das ein Anstoß ist, die Strukturen hier besser anzupassen, weil es kein Ziel sein kann, die Strukturen nur auszudünnen. Also sparen wir wieder 10-20%. Das kann es nicht sein, sondern hier diese anpassen und damit auch, ich sage mal, schlagkräftiger zu machen. Ne? Das sage ich noch zum Schluss, ich bin ja jetzt bald nächstes Jahr im März 30 Jahre da im KDZ tätig und habe mir gedacht, naja, die nächsten 5 Jahre soll es da wieder so werden, wie es früher war, ne? Also frei und unbeschwingt. Also die Hoffnung habe ich aufgegeben. Also wir haben herausfordernde Zeiten, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Beste machen, um, was der Bürgermeister Koch auch angesprochen hat, auch die Vielfalt in der Gesellschaft mitzunehmen, ne? Sodass sie ein aktiver Teil der demokratischen Kultur sind. Ja, das war mein Wunsch.
Ja, danke sehr, Herr Bürgermeister.
Ganz ehrlich gesagt, ich wünsche mir Frieden in der Ukraine. Ich wünsche mir, dass die Chinesen nicht auszucken, was Taiwan betrifft. Ich wünsche mir, dass wir was gegen den Klimawandel tun, dass wir irgendwie global merken, dass wir nur einen Planeten haben und keinen zweiten im Kofferraum. Aber das sind jetzt sozusagen die fast utopischen Wünsche. Und dann wünsche ich mir, dass wir Gemeinden und Städte, und das ist etwas, was wirklich Wundervolles ist, wirklich, dass dort, wo Kommunen sind und gute Kommunen sind, dort funktioniert die Welt. Ehrlich, dort funktioniert es, weil wir das Ganze so organisieren, wir können ja nicht, wenn ich über den Hauptplatz gehe, dann kann ich ja nicht sagen, es ist mir eigentlich wurscht, ob in der Knotinger Straße ein Licht ist. Sondern das heißt, dort, wo Gemeinden und Kommunen gut organisiert sind, funktioniert die Welt. Das ist so. Und ich wünsche mir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein von uns, die wir Gemeinden und Kommunen vertreten. Vielleicht auch ein bisschen mehr kämpferisches Selbstbewusstsein. Und damit werden sich andere Dinge möglicherweise auch ergeben. Dass man jetzt, wie der Peter Biewald das gesagt hat, was den Föderalismus betrifft, ich glaube es nicht mehr. Ich glaube auch nicht mehr, und das bin ich jetzt seit 20 oder 30 Jahren dabei, dass sich da gravierend was in der nächsten Zeit irgendwie strategisch ändern wird. Da bin ich ein bisschen am Verzweifeln. Also müssen wir italienisch irgendwie schauen, dass wir das Beste draus machen. Und für uns Städten und Gemeinden heißt es, dass man uns auch kurzfristig das Überleben und das Atmen ermöglicht. Und ich glaube, wir sollten, es wäre schon schön, wenn wir nach den 60, 70 Jahren Frieden, die wir jetzt gehabt haben, vielleicht noch einmal ein paar Jahrzehnte draufsetzen können. Und dann hätte ich auch gern, dass, ich weiß nicht, mein Sohn, der ist jetzt 23, vielleicht wenn er so alt ist wie ich, auch ein bisschen rückblickt auf eine Welt, die ein bisschen besser geworden ist und nicht schlechter. Und da können wir Städte und Gemeinden, glaube ich, einiges beitragen.
Vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Wir haben jetzt gehört, die kommunale Daseinsvorsorge wird nicht untergehen nächstes Jahr. Sie wird weiterhin funktionieren, aber der Gürtel wird enger geschnallt werden. Wir stehen vor Herausforderungen. Man wird über Strukturen nachdenken müssen und die Gemeinden und Städte als wichtiger Partner in diesem Bundesstaat müssen ihren Platz haben, damit wir die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, hier auch meistern können. Vielen herzlichen Dank für die Diskussion und wir freuen uns im nächsten Monat auf das nächste Thema. Danke sehr.